Orpheus und Eurydike. Vielleicht kennen Sie es, wenn nicht, dann erzähle ich es nochmal ganz kurz. Orpheus ist ein göttlicher Sänger, also der Erste, der die Lyra überhaupt erfindet und stimmen kann und so weiter und so fort. Und er kann unglaublich toll singen. Er kann so toll singen, dass er auch einmal die Argonauten begleitet auf ihrem Zug, um das goldene Vlies zu rauben. Und er ist einfach irrsinnig cool drauf und der beste Sänger aller Zeiten und hat natürlich dementsprechend auch lauter Fans und darunter auch seine Frau, die Eurydike. Und die ist jetzt eine sehr fesche, muss man sagen. Und die zwei sind glücklich und es passt alles und dann stirbt sie. Batsch, bumm, tot. Und wie jede ordentliche Griechin ist sie natürlich nach dem Tod im Totenreich, Hades genannt. Und der Orpheus ist so total fertig, weil seine wunderschöne, geliebte Frau tot ist, dass er selbst ins Totenreich hinuntersteigt. Dort dann den Hades, den Gott der Unterwelt, trifft und mit dem singt er was vor und der ist also auch total beeindruckt und so weiter und so fort und sagt, okay, du kannst deine Frau mitnehmen, aber es gibt eine Bedingung. Du gehst voran, sie geht hinterher. Und bis ihr nicht das Totenreich verlassen habt, darfst du dich nicht umdrehen, um sie zu sehen. Und das klappt zuerst auch sehr gut und anscheinend relativ knapp, bevor sie wieder im Reich der Lebenden sind, im Licht sind, hält der arme Orpheus nicht mehr aus. Er muss wissen, ob die wirklich hinter ihm ist oder ob er betrogen worden ist, dreht sich um, sieht sie und in dem Moment entschwindet sie ins Totenreich, kann nicht mehr geholt werden und der Orpheus wird aus dem Totenreich hinausgeschmissen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Wahrscheinlich kennen Sie diese Geschichte und sie ist als extrem bekannt und in der Kunst 100.000-fach dargestellt und Oper und was weiß ich, was es alles gibt. Und ich kenne diese Geschichte auch unglaublich lange und ich habe mir immer eine Frage gestellt, warum gibt es diese Bedingung? Und diese Frage habe ich mir jetzt, also sehr lang gestellt, ich bin jetzt 62, vielleicht habe ich sie mir 50 Jahre lang gestellt und bin nicht draufgekommen und jetzt bin ich endlich draufgekommen, deswegen erzähle ich Ihnen das jetzt. Und wieso macht der Pfarrer jetzt einen Podcast über einen griechischen Mythos? Weil der Pfarrer auch ein großer Fan von Carl Gustav Jung ist und der komplexen und analytischen Psychotherapie. Und da gibt es also einen Grundsatz, dass in diesen sehr, sehr alten Mythen drinnen Wahrheiten der Seele einfach erzählt werden, drin sind. Deswegen halten sich diese Mythen auch unglaublich lange, weil indem es also in 100 Jahren gerade noch irgendwelche Historiker interessieren wird, wer Herr Trump ist, diese Mythen halten sich, weil sie Wahrheiten der Seele sind. Und man muss nur drauf kommen, was sie einem erzählen. Und was sie einem erzählen, wird viel, viel deutlicher, weil die ganzen großen Mythen, die gibt's weltweit. Die haben also jetzt nichts damit zu tun, dass die sich alle einmal irgendwie getroffen haben, irgendwo und gesagt haben, okay, erfind mal einen Mythos und du sagst halt den Namen, ich den Namen, aber die Geschichte ist eigentlich die gleiche. Und dann hast du es in Europa und in Asien und von mir aus in Australien und in Südamerika, sondern das sind Wahrheiten der Seele und die Seele produziert diese Geschichten. Und deswegen machen wir jetzt einen weiten Sprung und zwar nach Japan. Da gibt es nämlich fast genau das Gleiche. Da gibt es ein Schöpfergötterpaar, ein Mann und eine Frau. Ich versuche erst gar nicht, diese Namen auszusprechen, weil ich würde sie zu 100% komplett falsch aussprechen. Also sagen wir den Herrn Gott und die Frau Göttin. Und die sind jetzt zunächst einmal die einzigen Götter, die da sind. Und die haben nicht viel zu tun. Also haben sie pausenlos Sex miteinander und kriegen pausenlos Kinder. Und die erste Welle dieser Kinder ist witzigerweise alle Inseln, aus denen Japan besteht. Also die sind, da kommt schon was auf die Welt. Und dann machen wir eine kleine Pause, gehen vielleicht was essen oder so, man weiß es nicht. Und dann kommt die zweite Welle der Götter daher und das sind also diese bekannten Götter wie die Sonnengöttin, Mondgöttin und so weiter und so fort, kommt da alles daher. Und leider und tragischerweise für diese arme Schöpfungsgöttin auch einer, dessen Namen ich auch nicht aussprechen kann, das ist der Feuergott. Und das furchtbare Problem für die arme Frau ist natürlich, wenn du einen einen Feuergott auf die Welt bringst, Japan, lauter Vulkane, dann ist der sehr heiß und im Rahmen des Geburtsvorganges wird sie komplett innerlich verbrannt und verstirbt nach der Geburt. Auch ab ins Totenreich. Der Schöpfergott ist total fertig, meine Frau ist tot und überhaupt und so weiter und so fort und beschließt deswegen auch ins Totenreich hinunterzusteigen. Was jetzt passiert, ist sehr, sehr spannend. Das Totenreich ist total dunkel. Passt da irgendwie. Gut. Aber dieser Schöpfergott ist halt ein super toller Gott. Deswegen kann er sich in der totalen Dunkelheit da irgendwie orientieren. Findet seine Frau, sagt: Schatzi, servus, grüß dich. Schön, dass ich dich sehe. So gut, wenn er jetzt ein Wiener Schöpfergott wäre, der in der Unterwelt ist. Und sagt: Komm mit und so. Und die Frau sagt drauf: Jo, gern, total gern, aber ich muss zuerst mit den Göttern des Totenreichs was aushandeln. Du wartest da und die Bedingung ist, du darfst mich nicht sehen. Also das ist ja so, du darfst mich nicht sehen, bis wir das Totenreich verlassen haben und wieder im Licht sind, dann kannst du mir anschauen. Dieser Mann ist aber, ja, er ist halt ein Mann, nicht? Und hat endlich seine Frau wieder gefunden und er ist außerdem ein Gott, also macht er ein Feuer, damit er was sieht und sieht die Frau. Und was sieht er jetzt? Und das ist die große Unterscheidung zum griechischen Mythos. Deswegen ist der griechische Mythos so schwer zu verstehen und der japanische so leicht. Er sieht seine Frau und die ist bekanntlich tot. Das heißt, er sieht eine vergammelnde Leiche vor sich. Erschrickt irrsinnig, was aus seiner wunderschönen geliebten Frau geworden ist, schreit und in dem Moment wird diese verstorbene Göttin unglaublich böse. Dass er schreit, weil sie jetzt so ausschaut. Dass er das nicht verbockt, dass ihm das zu viel ist. Jagt jetzt eine gigantische Horde von Dämonen auf ihren Mann. Der Mann ist aber, wie gesagt, der Gott, saust dahin, schafft es aus dem Totenreich heraus, blockiert dann den Zugang, sodass die diversen Dämonen des Totenreichs gar nicht die Lebenden belästigen können. Und in dem Moment wird klar, warum diese Geschichte weltweit erzählt wird. Es ist eine Geschichte von der Liebe zwischen Paaren. Und sie beginnt, so wie alle Geschichten von Paaren beginnen, außer sie werden zwangsverheiratet und haben sie vorher noch nie gesehen. Aber im Normalfall sieht man jemanden und der ist schön für einen. Und in dem verliebt man sich und dann entwickelt sich die Beziehung weiter und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es eine Geschichte, die ist ganz wichtig, damit dieses Paar zusammen sein kann. Man muss dazu imstande sein, das Schöne im Gegenüber zu sehen. Wenn du dich umdrehst, wenn du Orpheus bist und dich umdrehst und deine tote Frau siehst, in dem Moment ist die Beziehung vorbei. Im japanischen Mythos ist es noch viel, viel, viel klarer. Der macht ein Licht und sieht sie jetzt wirklich, seine geliebte Frau, als Leiche, vergammelnd und verfaulend und Würmer und was weiß ich was alles vor sich. Er sieht ihren Tod und in dem Moment endet natürlich die Beziehung. Nicht nur das, die Frau jagt ihm die Dämonen nach und er muss flüchten. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle es Ihnen aus einem einfachen Grund, weil ich mit sehr vielen Leuten rede und sehr viele Leute auch sehr großes Vertrauen zu mir haben und mir Geschichten erzählen. Und es ist heute jetzt einmal so, du verliebst dich, bist mit jemandem zusammen, heiratest, lebst. Und es ist natürlich ganz klar, einer von die zwei wird einmal krank. Ja, ordentlich krank. Gut, irgendwas in ihm oder ihr verstirbt. Vielleicht keine Lebensfreude mehr. Also ich bin immer wieder voller Bewunderung alten, ganz alten Paaren gegenüber. Er hört nichts mehr, sie tut sie irrsinnig schwer zu gehen oder so in der Größenordnung. Und die mögen sich noch immer. Und warum mögen sie sich noch immer? Warum funktioniert ihre Ehe noch immer? Weil sie noch immer das Schöne, das Begehrenswerte im Gegenüber sehen und nicht die Einschränkung, die Krankheit, weil sie nicht hingehen und sagen: Schatzl, du warst einmal so fesch, du bist, was weiß ich, auf jeden Berg aufgestiegen oder keine Ahnung was, sondern noch immer imstande sind, das Schöne zu sehen und die Erkrankung, die Einschränkung, das, was nicht mehr geht, das, was verstorben ist, einfach akzeptieren, ist halt so, wurscht, trotzdem sehe ich noch immer das Schöne in dir. Beide Mythen handeln davon, dass Beziehungen enden in dem Moment, in dem man den Tod sieht. Also das, was im Partner verstorben ist, was einfach, wenn man älter wird, auf jeden Fall passieren wird. Und in der Tat ist das jetzt eine Geschichte, die ich Ihnen erzähle, in der großen Hoffnung, Ihnen viel Mut zu machen, das Schöne und Begehrenswerte in Ihrem Partner zu sehen, egal wie krank der ist oder sie, weil dann funktioniert Beziehung. Natürlich ist es furchtbar schwer, wenn der Partner wirklich richtig, richtig krank ist, vielleicht zum Tode hin erkrankt ist, noch immer das Schöne und ausdrücklich betont Begehrenswerte zu sehen. Das ist furchtbar schwer. Gerade wenn es Erkrankungen sind und wenn der gesunde Teil in einer dauernden Pflege aufgeht und überfordert ist und es ist alles ganz, ganz, ganz schwierig, weil es halt einfach ganz, ganz schwierig ist und man dann in dem Partner nur noch das Verstorbene, das Sterbende, das Kaputte, das Verlorengegangene sieht. Nur das ist jener Punkt, wo man sich eingestehen muss, wirklich richtig gern eingestehen muss, das geht nicht. Das klappt nicht. Und das ist jetzt ein furchtbarer Satz von mir, ich weiß. Aber dann ist es nur noch eine pflegergepflegte oder umgekehrt geschlechtliche Beziehung und keine echte Beziehung mehr. Und das muss man sich eingestehen. Wenn man sich das eingestehen kann, dann kann man auch damit umgehen. Ich möchte Ihnen diese beiden Mythen mitgeben, weil ich denke, Leute, die hier zuhören, sind wahrscheinlich sehr, sehr liebe, sehr ordentliche Leute, die für einen erkrankten Partner alles tun. Und dann komme ich daher und sage, ja, schon, es ist super und ultra toll, aber bitte seid euch der Tatsache bewusst, dass ihr euch darüber bewusst werden müsst. Das klingt jetzt eigenartig, aber ist halt so. Ist es noch eine Paarbeziehung? Ist es noch Liebe? Ist es noch Begehren? Oder ist es einfach nur eine Pflicht? Und wenn es nur Pflicht ist, dann ist es super toll, dass dieser erkrankte Mensch nicht allein ist, sondern Hilfe bekommt und Pflege bekommt und halt alles, was er braucht. Super toll. Aber man muss sich darüber im Klaren sein. Liebesbeziehung ist es dann keine mehr, weil man den Tod gesehen hat. Ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr den Tod nicht sehen werdet, sondern immer das Lebendige, das Fröhliche und das Strahlende, selbst durch jede Krankheit hindurch. Einen gesegneten Abend uns allen.